Moin zusammen und willkommen zu Einmal Drums mit Alles bitte. Heute mit dem Gast Thomas Louis Ludwig. Den meisten wohl durch seine Band die Jazz Pistols bekannt. Mit dieser Band hat er nämlich mittlerweile 5 Alben veröffentlicht und unzählige internationale und nationale Tourneen gespielt. Natürlich hat er im Laufe seiner Karriere aber auch schon mit vielen anderen Künstlern gearbeitet, darunter unter anderem Chaka Khan, Uwe Ochsenknecht, Joss Stone und Jeff Beck. Ebenfalls sehr aktiv ist er als Lehrer und Dozent, unter anderem an der Popakademie in Mannheim und der Berufsfachschule in Dinkelsbühl, aber auch bei diversen Drumcamps und Drumfestivals. Auf einer solchen Veranstaltung haben wir uns dann auch das erste Mal kennengelernt, beziehungsweise streng genommen sogar das zweite Mal. Mal gucken, ob er sich an unser erstes Treffen erinnert. Dieses zweite Treffen war aber beim Drummer-Meeting in Salzgitter. Seitdem haben wir uns leider nicht mehr persönlich getroffen und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders auf den kommenden Schnack mit Thomas Louis Ludwig. Moin, cool, dass du da bist.
Moin, ein Schnack. Haben wir also miteinander einen Schnack, finde ich gut. Schnickschnack, nicht Schnickschnack, Schnuck. Ein Schnack, finde ich gut.
Sehr gut. Ich habe es gerade kurz erwähnt. Erinnerst du dich eigentlich an unser erstes Kennenlernen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Das finde ich das Tolle. Ich bin gerne unvorbereitet und ich hatte bei dir ja auch keine Wahl und habe auch nichts dergleichen gestellt, von wegen, was wirst du mich fragen? Das finde ich immer das Spannendste. Ja, ich kann mich an das erste Mal sozusagen überhaupt nicht erinnern. Jetzt hast du mich quasi kalt erwischt. Nicht eiskalt, aber kalt.
Mhm. Okay, und zwar war das in Osnabrück. Da hast du nämlich gespielt, das muss einige Jahre her sein, mit Uwe Ochsenknecht. Und ich hab im Foyer gespielt mit so einer Akustikband. Und du kamst sofort zu mir und hast mit mir Gear Talk angefangen. Dich irgendwie für mein Set interessiert und so. Und wir haben sofort ein bisschen über Gear generdet. Das fand ich super sympathisch an dem Abend. Ich wusste, wer du bist, aber du wusstest natürlich nicht, wer ich bin. Aber das war streng genommen unser erstes Kennenlernen. Und dann ja in Salzgitter das erste Mal richtig.
Stimmt, ja, genau. Da waren vor der berufseingeschränkten Zeit, die wir jetzt immer noch haben. Genau, da war noch alles in Ordnung. Genau, da war ich das dritte Mal in Folge dort und da hast du einen echt tollen Job gemacht und da hast du da wirklich immer sehr gut gestylt. So habe ich dich dann in Erinnerung gesagt, Mensch, das passt. Also ich könnte sowas gar nicht bedienen, weil mir passt keine Cappy, mir wächst der Bart irgendwie nicht. Was ist da denn los? Aber es hat mir gut gefallen. In Osnabrück weiß ich noch, als wir da gespielt hatten mit Uwe und er hatte wie immer durch seine schauspielerische Haupttätigkeit natürlich keine Zeit zu proben und hat immer gesagt, und Männer, habt ihr geprobt? Ja, ja. Und wir haben das geprobt. Ja klar, wir konnten unser Ding nur halt eben ohne die Vocals. Also das war auch immer recht spannend, was der Abend bringt. Aber in Osnabrück, da kann ich mich dran erinnern. Genau.
Ja. Jetzt habe ich bei meinem Intro gerade eine ganze Menge übersprungen. Was mich nämlich interessiert, sind so deine Anfänge, wie du angefangen hast. Also was ich gelesen habe und was ich weiß und was ich sehr spannend finde, ist, dass bei dir steht autodidaktisches Schlagzeugstudium. Mhm. Und dann weiter so nichts. Also deswegen würde mich total interessieren, wie so dein Werdegang war. Wann hast du angefangen, Schlagzeug zu spielen? Und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Kannst du da mal so ein kleines Intro über dich selber irgendwie uns geben?
Ja, das waren jetzt 2 Fragen. Und ich werde darauf jetzt antworten. Angefangen habe ich sozusagen mit meiner Art von Studium, mit dem Selbststudium, wie folgt. Ich habe in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, meine Lehre beendet, und zwar abgeschlossen, sehr ungern sogar im grafischen Gewerbe und hatte da immer den Traum gehabt, mich selbst ernähren zu können. Was auch geklappt hat, im Vorfeld schon, weil ich ja meine Lehre bezwungen hatte. Es war zwar nicht viel Geld, aber das hat gereicht. Und dann konnte ich sozusagen die Möglichkeit in Anspruch nehmen, in dem letzten Jahr, wo der Dollar so gut stand, in eine Ami-Club-Band einzusteigen. Mhm. Und das war natürlich sehr fein. Das heißt, wir bekamen, das war denen ja egal, wie der Dollar stand, $100. Das waren damals 4 Mark. Also pro Dollar 400 Mark. waren also so viel wie 700 Euro, ungefähr, um den Habe Gerkeling zu zitieren, 700,50 Euro. Und das war für ein Dreivierteljahr sehr, sehr lukrativ. Und das waren so meine Anfänge. Und ich muss dazu sagen, da ich recht wenig konnte, hatte ich natürlich vorgegeben, viel zu können. Und das hat mich ordentlich unter Druck gesetzt. Glücklicherweise war ich mit in einem Proberaum, also mit zwei Bands in einem Proberaum zusammen. Da waren die Kosten relativ gering hier in Mannheim. Und da hatte ich ordentlich nachgelegt sozusagen. Ich wusste, okay, welche neuen Stücke nehmen wir auf, spielen wir. Und dann bekam ich Aufnahmen per Kassette damals natürlich noch und hatte mir das dann per Kassettenrekorder alles drauf geschafft, zu Hause natürlich auch mit dem Kopfhörer. Und immer so Luftschlagzeug gespielt. Das war damals in der Steinzeit so im Nachkriegsdeutschland, 80er Jahre so. Und dann hatten wir uns zum Proben da getroffen. Und dann ging es wieder ab in einen Bus. VW-Bus war es nicht. Es war so ein Pritschenwagen. Da sind wir da nach Ramstein gefahren, nach Heidelberg natürlich auch, was nicht so weit war, nach Trier, überall da, wo die Amerikaner stationiert waren. Das waren so die absoluten Anfänge das erste Jahr überhaupt. Das war schon echt ein harter Brocken für mich, weil jetzt komme ich zum Schluss. Wir mussten da immer freitags 4 Stunden spielen und der Chef vom NCO, vom Officers Club zum Beispiel, der hat echt auf die Uhr geguckt und wir waren eine Minute zu spät dran im Weiterspielen, ne? Und das war ein gutes Training, muss ich sagen. Also das war echt ein Training. Und zwar, ich merke an, ohne Monitore. Keine Monitore. Die Anlage, die kam von der Seite, die hat nach vorne gebrüllt. Und die Jungs da vorne haben sowieso Spaß gehabt. Die waren natürlich besoffen. Das war denen egal. Soundcheck gab es auch keinen. Sondern wir haben da unseren Job gemacht. Das ging dann bis 85. So Dezember oder Januar 85, Februar 85 hat es funktioniert, ist der Dollar natürlich dann in den Keller gefallen.
Okay, und wenn ich noch einen Schritt zurückgehen darf, also davor, wie hast du wirklich begonnen mit Schlagzeugspielen? Also hattest du mal Lehrer zwischendurch? Hast du dich anderweitig informiert und schlau gemacht? Weil du sagtest, okay, diese Bandgeschichte war für dich ein Lernprozess. Aber um da überhaupt erstmal anfangen zu können, musstest du ja erstmal die Basics drauf schaffen. Hast du das komplett autodidaktisch gemacht oder?
Das habe ich. Ich hatte ja einen Mentor. Das war sozusagen knapp vor dieser Zeit, 83, 84. Und der wusste, dass ich Schlagzeug spielen möchte. Und das war der Walter Helbig in Mannheim bekannt unter Kippe, weil er ständig geraucht hat. Das tut er natürlich jetzt nicht mehr, im zarten Alter von 5 oder 66. Und der hat mich so gefeatured. Ich habe mir kaum von Männern was sagen lassen, außer von meinem Vater. Das heißt, ich habe mein eigenes Ding gemacht und dachte immer, das kriege ich alleine hin. Und hatte Platten gehört, so wirklich oldschool Platten gehört und war auch auf vielen Konzerten und hatte natürlich dann nicht unbedingt die richtige Musik gehört für mein Vorhaben. Ne? Also Rockmusik hatte ich wenig gehört, sondern eigentlich nur Jazzmusik, Fusion, Mahavishnu, Herbie Hancock, Billy Cobham vor allen Dingen. Und der hat mich so auf den richtigen Weg gebracht mit Noten. Das hat dazu, dass im Proberaum, falls da was kommen sollte, du brauchst Noten, wenn du live spielst, was natürlich jetzt nicht nötig war bei den Bands, in denen ich mitgespielt hatte. Aber so grundsätzlich habe ich mir die Basics da selbst beigebracht und er hatte mir ein paar gezeigt. Und da gab es den Wilcoxon, da gab es natürlich die Stick Control und da gab es die Syncopation. Das waren die drei Schulen, die er mir ausgeliehen hatte. Und da hat er mir Tipps gegeben, mach doch das zuerst, mach das eine Stunde lang. Und da hast du ein Pad, das leicht ist, das habe ich heute noch, ein altes Remo-Pad, so ein vergammeltes Graues. Und das waren so meine Anfänge.
Ich finde das nämlich spannend, dass du, ja, kann man dann ja sagen, mehr oder weniger autodidaktisch oder ganz viel in Eigenarbeit gemacht hast und jetzt aber ja viel auch als Dozent arbeitest. Ja. Also, und ich will jetzt nicht sagen, dass man da eine Vorbildfunktion hat oder aber ja schon irgendwie eine Verantwortung, wenn man Studenten hat. Also deswegen würde ich dich fragen wollen, was für dich einen guten Lehrer ausmacht, also wie du da rangehst, was für dich das Wichtigste ist, was du vermitteln möchtest, um junge Studenten auch gut auf den Job vorzubereiten, sei es jetzt spieltechnisch oder auch wie so eine Art Mentor. Wie da deine Einstellung zu ist.
Ja, genau. Ich dachte, der Satz wäre noch nicht zu Ende gesprochen, weil ich möchte immer genau zuhören. Die Sache ist die, ich hatte sehr früh auch schon Sportunterricht und da hatte ich öfter mal festgestellt, dass das Allerwichtigste im Unterricht im Allgemeinen der Draht zu jemandem ist. Und wir reden jetzt nicht von Fußballmannschaften, sondern wirklich 1:1. Ja? Und das habe ich so übernommen von einem Trainer, der ist sehr gut auf uns, also im Bereich Boxen oder im Bereich Schwimmen, sehr gut und sehr individuell auf uns eingegangen. Und das habe ich mir abgeguckt, weil ich kannte das ja gar nicht. Ich habe ja gar keine Lehrer kennengelernt oder Professoren damals, 80ern. Was ich wusste, dass die meisten Angst davor hatten, schlechte Noten zu kriegen und sie stellen sich gut mit ihrem Mentor oder mit ihrem Professor oder Lehrer. Und so hatte ich dann grundsätzlich einen Draht, also eine Emotion aufgebaut zu meinen Schülern. Das war mir das Wichtigste, um auch wirklich zu wissen, wie sie ticken. Und ich kann schon sagen, ich habe es intuitiv gemacht. Ich hatte meine Basics so gehabt. Ich wusste, Rudiments brauche ich. Ich war nicht der fleißigste Rudimental-Drummer, aber ich habe schon immer in Kontakt mit den Leuten, einen guten Kontakt gehabt und wusste auch, ja, sie mögen auch gerne Metal-Musik und weniger Jazz und ob wir das auch mal machen können, so war ich dann immer, so behaupten die Leute von mir, ein ganz guter Typ gewesen, der spontan auf die Leute eingegangen ist und der nicht mit einem fertigen Programm das durchgezogen hat oder irgendeine andere Schule genommen hat, hat diese andere Schule so durchgezogen von vorne bis hin. Das habe ich noch nie gemacht.
Und was würdest du sagen, ist ein Studium heutzutage, weil du bist ja zum Beispiel an der Popakademie, wo wirklich amtlich studiert wird, ist das was, wo du sagst, das ist eine Entwicklung, das ist gut, dass das vielleicht, oder ist das notwendig, oder würdest du sagen, so ein autodidaktisches Lernen, wie du es selber gemacht hast, sich selber das Material erarbeiten, mit einer leichten Anleitung, kann genauso gut funktionieren? Sagst du, das hält sich die Waage? Oder würdest du schon heutzutage, weil es die Möglichkeiten eben so vielfältig gibt, ein Studium, um wirklich später beruflich Fuß fassen zu können, ist zwangsläufig nötig.
So, das waren jetzt drei Fragen. Und jetzt, das hast du drin, finde ich gut, weil ich muss ja auch zuhören. Es wird mir nicht immer leicht, weil ich dann das Gefühl habe, was hat er nochmal gesagt? Und das Dritte kann ich jetzt 2021 jedem empfehlen. Wir haben nicht mehr, um das mal kurz zurückzugehen, in der Zeit 1984, da habe ich tatsächlich mein Buch gelesen, George Orwell, in genau dem Jahr. Und ich habe nachts geboxt und tagsüber trainiert und nachts Schattenboxen gemacht und viel Seil gesprungen und habe mir einfach einen Kopf gesetzt, ich kann nebenher, was weiß ich, kann ich das Geld mir aufbessern oder mein täglich Brot mit Boxen, totaler Quatsch, ich war viel zu alt, ich war Anfang 20, da ist schon geschehen, da ist schon gegessen der Bär, oder sagt man das so? Und das war früher halt so, ich war da alleine unterwegs, wie so ein Cowboy allein auf der Prärie und habe mir das in den Kopf gesetzt. Ich mache das alleine, ich lasse mal von niemandem was sagen. Und wir haben aber heutzutage, sagen wir mal 40 Jahre später, das funktioniert nicht mehr, weil die Fehler, die ich damals gemacht habe, und ich habe sie gern gemacht, und ich würde es nicht anders haben wollen, ich habe Fehler gemacht und habe die Fehler geübt sogar und habe hinterher erfahren, ach, das war ein Fehler, okay, Mist. Aber da, das ist natürlich auch gut, ja, gesagt zu bekommen, man drückt nicht in die Bassdrum rein. Ach nee, warum? Das muss er doch machen, dass da was rauskommt. Nein, es gibt noch die und die Technik. Also ein Studium heutzutage verbindet natürlich unheimlich viele Musiker miteinander, nicht nur jetzt die Schlagzeuger untereinander, sondern auch die Geschäfts-, die Business-Sachen, ja, das Geschäftliche, das sich verkaufen, das Kommunizieren. Ich war nicht kommunikativ, war ich nicht so stark früher. Ich war für mich alleine und wollte der Beste sein. Und heute ist das so toll, dass man sagen kann, es ist ein Miteinander in dem Studium und nicht ein Gegeneinander. Und das ist schon von Beginn an, gerade in der Popakademie so, dass ich gesehen habe, dass sich die Leute ja vertragen. Das war für mich erstmal neu. Okay, wieso eigentlich? jeder quasi einen besseren Abschluss machen. Nö, die haben sich zusammen getroffen. Das habe ich nie. Ich hab das überhaupt gar nicht eingesehen. Was soll ich mich mit jemandem treffen? Der guckt dann zum Schluss was von mir ab. so waren die Gedanken früher. Weißt du, der Ralf Guska, also wir sind etwa gleich alt. Er hat Haare, ich nicht mehr. Aber wir sind uns begegnet. Und dann haben wir das meiste, was wir gesagt haben, früher 80er. Jo, hat er gesagt und ich, hi. So, das war alles fertig. Und der hätte jemanden Läufel getan, irgendwie zu fragen, du, was übst du eigentlich so? Ne? Das ist wie die Großväter, die von früher erzählen, beim Fußballspielen. Hä, was habt ihr gemacht? Und heute ist das doch ein Miteinander, so eine richtige schöne Szene und in der Community, also eine Gemeinschaft, eine Interessensgemeinschaft, die leidenschaftlich ganz zum Beispiel trommelt. Und das finde ich total prima. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, dieses Studium zu machen und auch natürlich andere, weil es nicht nur darum geht, der beste Schlagzeuger, Musiker zu sein, sondern eben miteinander noch mehr auch voneinander zu lernen. Das war für mich auch befremdlich, wie ich soll jemand was zeigen, ich soll was anderes nachspielen. Nö, mache ich nicht. Außer von den ganz Großen. Und von dem Ross bin ich auf jeden Fall dann schon, hat ein bisschen gedauert, runtergekommen.
Also kann man sagen, dass du durch deine eigene Unterrichtstätigkeit selber auch noch mal was für dich gelernt hast?
Ganz viel.
Schöner Nebeneffekt.
Ja, so das Thema Pädagogik. Ja, hätte ich dann noch vor 30 Jahren gesagt, was bitte? Ich brauche das nicht, ich will ja Schlagzeugunterricht geben. Nee, Moment, es geht ja darum, also ich will es mal ein bisschen übertreiben und so bin ich dann einfach. Und ich gehe da richtig auf vor Publikum und weiß genau, dass es zum Beispiel für mich derzeit mehr bringt, jetzt zu unterrichten, gerade wenn ich die Möglichkeit habe, mit solchen jungen, inspirierten Leuten zusammenzuarbeiten, ja, da setze ich mich hin, an was arbeitest du gerade? Ah, okay, und was willst du machen? Ach, eigene Songs schreiben, wieder. Ja, ich mache das nicht. Die meisten, die schreiben, produzieren eigenes Zeugs und sind kreativ. Das dauert dann ein bisschen länger und dann wollen sie es auch in Noten aufschreiben. Dann wird die PDF angefertigt und das finde ich toll. Dann sage ich, okay, und auf was hast du Bock? Was sind so, darf ich dich inspirieren? Ja, mach mal. Und dann wird zusammen gespielt. Also ich finde das total herrlich. Und das ist schon, das habe ich schnell gecheckt, dass es eben so ist. Und das machen die anderen Kollegen von mir ja ganz genauso. Dass es eben nicht ein, wir müssen still sein, da kommt der Professor oder da kommt der Dozent XY, sondern da ist die Distanz nicht mehr da. Was nicht immer ganz optimal ist, sage ich mal, weil man kann es ein bisschen lockerer sehen, falls das im Argen sich begeben sollte, dann gebe ich einen Schritt nach vorne halt. Ne? Dann sage ich, halt, Moment, Alter, pass mal auf, du kannst nicht die WhatsApp nicht lesen, wenn ich dir 5 E-Mails geschrieben habe. Ach so, stimmt, ja, ich habe die E-Mails nicht gelesen. Da gucke ich nicht so oft drauf, sage ich. Also so, da muss man sich dann schon Respekt verschaffen und das kann man machen, indem man dann einfach konsequent bleibt. Und das ist nicht meine große Stärke, aber ich sag mal so, um wieder zurückzuführen, ich gehe auf denjenigen ein und ich mache mir auch Notizen über den Unterricht und ich kann mir Gott sei Dank die Sachen auch merken, weil so viele Studenten sind es ja nicht, die ich gleichzeitig unterrichte und mir macht es einen Höllenspaß und es gab noch niemals irgendwie einen komischen Kommentar, naja, wie alt ist er jetzt? Irgendwie hat er vergessen, wie ich heiße, was ja immer ganz im Ernst. Ich kenne so Storys von anderen auch, so von vor der Popakademie, in der Hochschule, in der Klassiker. Im klassischen Bereich, dass es das heißt, ja, der geht bald in Rente und da ist nicht mehr so viel los und der Bauch wird dicker und überhaupt und da, wo sie sich dann andere Inspirationen suchen. Aber das ist, ich bin da voll dabei und kann da mitreden.
Okay. Dann würde ich jetzt gerne mal auf deine Arbeit mit den Jazz Pistols kommen. Ich habe ja anfangs erwähnt, dass du, glaube ich, wirklich. Ich will jetzt nicht sagen, ausschließlich dafür bekannt bist, aber ja schon mit den Jazz Pistols definitiv als fester Bestandteil in Zusammenhang gebracht wirst. Was macht für dich den Reiz dieser Band aus, dass du da schon so lange dabei bist?
Den Reiz hat es tatsächlich, also den Reiz macht es immer noch aus, den hat es nicht verloren. Wir bestehen ja schon seit 25 Jahren. Wir haben so zwei Hänger haben wir gehabt. muss ich sagen, aber am Anfang definitiv nicht 95, als wir uns gegründet haben, wo übrigens parallel dazu die Söhne Mannheim sich formiert hatten, im Jahr 95, weiß ich noch, weil ich da bis dato ziemlich viel mit Xavier gemacht hat, aber das haben viele, haben da mit ihm zusammengearbeitet, mit Darius Mehrstein und viel in der Kirche gespielt und so Gospelgeschichten gemacht. 95 haben wir uns gegründet und wollten, und das war auch ganz wichtig, eigene Songs schreiben. So. Und dann war ich natürlich ganz groß dabei, juhu, ich darf eigene Songs schreiben, aber ich konnte arrangieren und mich in den Harmonien auch ein bisschen einmischen und eben meine Groove selbst bestimmen. Das war eine ganz tolle Sache. Und nicht nur eine Studioarbeit in einem Pop-Bereich, sondern, ja, will ich mal sagen, in diesem Schmelztiegel, in diesem Fusion-Bereich, also alles Mögliche rauslassen, das, was mich interessiert und das, was dem Song der Band gut tut. Und das hatte halt zur Folge, dass wir uns regelmäßig zum Proben getroffen haben. Und das ist bis heute spannend geblieben, weil die Arbeitsweise ist seit 5, 26 Jahren tatsächlich gleich, dass jemand eine Vorlage bringt, der spielt es live vor oder trägt vor oder hat vorher einen Link geschickt. Und dann hört man sich das an und ist dann inspiriert. Und ja, und das ist so die Sache, die es einfach nach wie vor spannend macht und die nicht einschläft. Stilistisch haben wir es auf jeden Fall im Laufe der 25 Jahre, wie das klingt, gell? Silberne Hochzeit hat sich tatsächlich geändert, weil das Twin Pedal ist an meinem Schlagzeug auch verschwunden und ich vermisse es gar nicht. Und auch die Sichtweise. Also ich höre nicht das Schlagzeug zuerst, sondern ich höre dann die Mikrotime und die Subdivisions von dem Oddmeter, dass man es ja nicht hört, dass es krumm ist. Also es soll halt eben so, ich glaube, dass die Musik besser geworden ist. Das Musikalische hat sich verbessert und nicht Hauptsache krumm, so bei den Pistols. Weil das haben wir ein bisschen rausgelassen, weil das haben wir jahrelang gemacht. Also 2, 3 Alben waren definitiv so, dass wir halt gesagt haben, okay, wir haben gesagt, das ist jetzt 9/8 und ja, aber vielleicht können wir doch 9/8, 8/8 machen und dann haben wir das geprobt und der Druck ist auf jeden Fall draußen. Jetzt sind die Zeiten auch ein bisschen vorbei. Und heute ist der Schwerpunkt Melodie, also Komposition und nicht mehr Hauptsachen krummer Rhythmus und so. Das finde ich schön. Wir haben jetzt ein neues Album, eigentlich schon fast fertig, sage ich mal, weil wir von 8 Stücken 7 Stücken schon fertig haben. Wir müssen 7 noch aufnehmen, das Yusuf, wo wir uns ein bisschen auch in die orientalischen Gefilde begeben haben. Das finde ich ganz toll. Und auch ein bisschen afrikanisch, sage ich mal. Das hat ja dann auch, es hat uns auch maßgeblich beeinflusst. Ich muss sagen, rhythmisch schon extrem, harmonisch nicht aus bekannten Gründen, weil mit den Harmonien haben sie es nicht so. Dafür, sage ich mal, gibt es andere Vorteile. Und wir hatten auch viele gemeinsame Konzerte da gehabt mit afrikanischen Bands eben oder Projekte, wo wir uns nur haben über die Musik verständigen können. Das war auch immer sehr, sehr spannend. Und somit hat sich die Musik jetzt bis dato, bis heute schon geändert.
Okay, da hast du schon sehr ausführlich ein paar Fragen beantwortet, die ich eigentlich noch auf meinem Zettel hier so hatte, oder das schwebte schon mit drin. Wir hatten ja auch im Vorfeld kurz gesprochen, da hast du gesagt, dass eure internationalen Tourneen, dass ihr halt auch viel unterwegs wart und dann habt ihr von da wahrscheinlich auch aus diesen Ländern die Inspiration mitgenommen. Am Anfang euch ausgetobt und dann immer mehr aufgenommen, dadurch, dass ihr viel unterwegs wart. Und das ist dann zwangsläufig in eure Musik eingeflossen, nehme ich an.
Gut, dass du das wieder in Ordnung bringst. Also so, dass ich jetzt wieder einen besseren Faden habe oder eine Kordel. Und zwar war das so, der Euro kam, ja, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, so 2002, Silvester 2002, Januar 2002. Und da hatten wir schon unsere erste dicke Jugoslawien-Tour hinter uns. Und da kam gleich im Anschluss über das Goethe-Institut vom Christoph der Anruf, du, wir könnten nach Afrika, also über Madagaskar, ist ja nicht Afrika, aber gehörte früher mal dazu, vor 50 Millionen Jahren, da würden wir auch Stationen machen und dann sag ich, was? Das gibt's doch gar nicht, wieso denn das? Ja, vorausgegangen war ein Preis, ein Newcomer-Preis, den wir bekommen haben. Du, und dann lief es bis 2009, lief da jedes Jahr auch mal 2, fast jedes Jahr eine große Tournee von, ich sag mal, 14 Tagen, vollgespickt mit Action, wo du natürlich das Land nicht so ganz so dolle kennengelernt hast, weil Botschafter essen, ja, Pastis oder Ricard trinken gegen Malaria und dann Konzert und dann wieder zum nächsten Flughafen. Aber das war so dann die Zeit der 2000er Jahre, die wir dann genossen hatten, bis 2008, 2009, als es in Kenia diese Unruhen gab mit der Regierung und dem Oppositionellen. Ich glaube, das wurde uns da 2009 abgesagt, auf jeden Fall. Das war so um den Dreh rum. Aber da, bis dahin, also zwischen 2002 und 2009, hatten wir auf jeden Fall die Goethe-Institut-Tourneen gemacht mit den Jazz Pistols.
Und da Inspiration von mitgenommen.
Ja, das war super. Das war der Wahnsinn. In Südafrika nicht, sage ich mal ganz ehrlich. Ja, das darf man ja sagen. Ich bin auch ein Befürworter. Also man sagt immer Afrika. Und dann habe ich gemerkt, was ist denn da los? Zum Beispiel in Namibia. Nichts. Was hast du gemacht haben? Die Band, mit der man zum Beispiel, das ist für euch da zuhört, interessant. Ich bin nach Namibia gekommen, ehemalig deutsche Kolonie. Dann wollten die irgendwas Deutsches hören. Peter Maffay wollten die spielen mit uns. Ich war total geil. Und dann natürlich Stevie Wonder. Und mehr ging da nicht. Und von wegen Jazzharmonien. Also der Ivan hat noch gesagt, der Gitarrist von Pistols, also wir können da nicht in Sache Covers machen. Was haben wir gemacht? Wir haben den Cantaloupe Island beigebracht. Und irgendwie Watermelon Man, das war dann auch cool, das haben die gelernt, das war's dann. Und da haben wir unser Konzert gemacht und alle fanden das gut. Aber in Schwarzafrika, also im Gürtel, die Breite von Ost bis West, da sprühen die Funken, das kann ich dir sagen. Die haben was los. In Ghana, da brauchst du erst gar nicht Schlagzeug aufbauen. Also das war unglaublich, gell? Das war unglaublich, was wir da alles erlebt haben. In Burkina Faso auch. Die Djembe-Spieler, da hätte ich mir die Finger gebrochen und die haben ein Phrasing drauf gehabt. Das war so eine Inspiration. Den Rhythmus habe ich gar nicht kapiert. Sag mal, sind die betrunken oder was? Was haben die eingeworfen? Wieso eiert es so? Ne? Also dieses in Brasilianischen nennen wir das auch Balançao, wenn es so, ja, das habe ich da getopft. Meiner Brust, wenn es dann so unrund ist, so wie so ein Ei, das gibt's in Afrika auch. Das betrifft interessanterweise auch die triolischen Rhythmen. Das macht dann nicht so irgendwie, das ist nicht ganz gerade so triolisch, sondern es geht auch so um die Ecke rum. Und dann haben wir auch gedacht, hey, okay, was war das jetzt? Wie kann man das lernen? Das kann man nicht lernen. Man kann es dann mitnehmen und sich inspirieren lassen dort und nimmt es mit. Und du weißt ja selber, wie das ist. Wo dann übt man das, dann funktioniert es nicht. Viertelstunde, Vierteljahr, halbes Jahr später kriegt man dann so hin. Und da geht es ja immer um nur Gefühle, ja, die man dann so mitnimmt. Und dann merkt man, okay, kann ich es einsetzen, kann ich es nicht einsetzen? Und das war für mich ein wichtiger Knackpunkt, diese Rhythmen für diesen sogenannten Swag, wo ich dachte, was soll denn das? Das ist doch afrikanisch, das kenne ich doch selbst. Ich konnte sofort spielen. Es ist für mich bis heute nichts Neues, weil genauso klingen die Grooves. Muss man diese, selbst in Harare, da Lusaka, war das nicht in Sambia, da war eine Band, die hat gespielt wie der D'Angelo-Rhythmusgruppe. Aber keine Ahnung haben die gehabt, von nichts. Mhm. Ja, also weder von frischer Luft noch von Deodorant, nichts. Ja, der hat sich einmal Schlagzeug gesetzt und hat irgendwas gespielt, sag ich, was ist das? Pucci Bell? die haben ja gar kein Internet gehabt damals. Wir reden ja von 2004, 2005. Ja, die haben gegroovt. Ich habe das gar nicht kapiert. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, echt.
Ja, coole Erfahrung wahrscheinlich.
Ja.
Dann führt mich das mal zu einer Frage, die ich auch häufiger mal stelle. Das würde mich jetzt mal interessieren. So als kleiner Gag vielleicht auch. Also, die erste Frage wäre, kannst du mal ein Erlebnis beschreiben, was so dein bester, schönster, beeindruckendster Gig war, den du jemals gespielt hast? So dein schönstes Konzerterlebnis vielleicht? Und dann im Umkehrschluss aber vielleicht auch mal eine Anekdote erzählen, so der Worst of, also dein schlimmster Gig oder irgendwie ein Moment, wo irgendwas schiefgegangen ist, ob es jetzt von dir verursacht ist oder von wem anders, wo du jetzt nachträglich drüber schmunzeln kannst, aber was in dem Moment vielleicht irgendwie einfach schiefgelaufen ist und unangenehm war? Also so ein Best-of, Worst-of?
So. Also wir, ich muss sagen, mit den Jazz Pistols hatten wir einen Worst-of gehabt. Das muss ich auch sagen, wir sind sehr weit gefahren. Das erzählen auch Kollegen aus der Kabarettszene gerne, wo ich dachte, oh, das kenne ich. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern zwei, dreimal. Und zwar in den Anfängen, da sind wir wohin gefahren, wurden groß angekündigt, und dann kamen zwei, drei Leute. Das war vielleicht scheiße, ja. Das ist ja kein böses Wort mehr. Man darf das ja sagen. Das amerikanische, englische nicht. So. Das war das schlimmste Ding gewesen, weil wir waren vorbereitet. Wir sind mit dem VW-Bus, also mit einem Bus, sind wir da angereist. Wir bekamen Helfer gestellt zum Aufbauen, haben da aufgebaut. Dann das Plakat vorne dran, das weiß ich noch, schön vor dem Club, war das in Kiel. Ich weiß, wir sind ziemlich weit gefahren. Und da kann ich mich dran erinnern, wir waren noch üblicherweise beim Italiener und dann nochmal ein Espresso, alles klar, wir sollten dann mal los. So, und dann waren wir in so einem Backstage und dann sind wir raus, da war niemand. Oh, das war ein schlechter Tag. Wie heißt es dann meistens? Das kennst du vielleicht auch. Es ist gerade Bundesliga oder Champions League oder irgendwas. Das geht's doch nicht. Da waren es gerade mal vier Leute. Das fand ich ganz schlimm. Und wir haben dann trotzdem, mein Spruch war dann, ja, weil ich ja immer die Ansagen mache, wir spielen natürlich von Herzen gerne für euch. Ja, die Hinteren können gerne nach vorne kommen. Ja, der Gag hat funktioniert, aber da war dann die Batterie schon nach einer Dreiviertelstunde war aus und wir sollten eine Pause machen. Und dann hat man uns gebeten, ja, macht noch ein bisschen weiter und dann kommt Mama Feierabend. Das ist so zwei, dreimal passiert, in der Form gerade dann sehr traurig. Und sehr, ja, sehr enttäuschend, wenn man weiter Auto gefahren ist, ja. So mit einem kleinen Stau, das man ja noch kennt. So lange ist es ja nicht her, 2019, aber das war schon, boah, das war schon blöd. Und dann, weißt du, wenn du jetzt irgendwo gemietet wirst und machst eine Gala oder eine Fernsehproduktion, da ist immer voll, da fragt man dann nicht, wie sieht's denn an der Abendkasse aus? Das war ja beim Essen ja schon damals echt, hat sich ja auch angekündigt, der Vorverkauf lief schlecht, aber die Abendkasse, das wird sicher noch, also und dann haben wir schön bestellt und so, das war das Worst Case gewesen, das hat nicht Spaß gemacht und das schönste Konzerterlebnis, was ich hatte, hätte ja auch nochmal, das wollen wir nicht erwähnen, weil es mich einfach traurig macht und das jahrelang und die ganze Band beschäftigt hat von Julian Nigel Band, damals 86 die Bandgründung, da hatten wir auch schöne Konzerte gehabt, muss ich sagen, also sehr emotional, die wollte ich auch nicht missen, ne? Also Popmusik, Poprockmusik, das war auch schön, gab es schöne Momente, aber der schönste Moment für mich war tatsächlich Melville, Johannesburg, Südafrika, wo wir gespielt hatten mit einem Traum-Backstage, mit einer Traum-Backline, sage ich, vom Allerfeinsten, wo die Leute vorne alle getanzt haben und haben am Grill gestanden, haben dann in der Pause immer so in ihr Stück Fleisch oder was auch immer gebissen, am Barbecue gemacht. Das war der tollste Auftritt. Und hinterher gab es eine schöne VIP-Party mit allem drum und dran. Das war der geilste Gig. Zusammen mit Madagaskar in Antananarivo, Hauptstadt von Madagaskar. Da war es ähnlich so gewesen. Das waren so die zwei schönsten Auftritte. Das war das Allertollste. Dauerhaftes, wie heißt das, Gänsehaut, ja, also wo an die Haare, die man noch hat, abstehen im Armbereich. Und dachte ich, Wahnsinn. Ja, dann haben die getanzt zu unserer Musik und wir haben da rumgezickt mit unserem 7/8 und 9/8 und dann Bela Fleck gecovert und dann gab's irgendwie Teen Town. Das sind die Leute bei Teen Town. Baum, baum, baum. Die sind irgendwie ausgeflippt, ja. Wahnsinn. Da haben die Kinder, nicht nur die Kinder, die ganzen Leute haben getanzt auf der Wiese. Birdland war das eben, sorry. Und sind da ausgerastet und zwar nicht nur einen Song, die haben durchgetanzt. Das ganze Stück kann man auf YouTube, kann man das nachschauen, was wir da gemacht haben. Es hat jemand auch gefilmt, ich glaube mit 8 Bildern pro Sekunde. Damals noch alles. Das war so der Wahnsinn. Das waren die schönsten Konzerte.
Okay, Ja, spannend. Dann würde ich jetzt gerne mal das Thema Sport ansprechen. Also da bist du ja, erstens, das haben wir ja eben schon durchhören können, sehr affin für und dein Leben lang ja schon von Sport beeinflusst, will ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber und unter anderem unterrichtest du da ja auch Kurse in Mannheim. Mhm. Was bedeutet für dich Sport? Vielleicht sogar jetzt mal in Relation mit Musik oder mit deinem Instrument. Schlagzeug ist ja schon auch ein physisches Instrument. Ja. Willst du da mal deinen Ansatz zu erklären zum Thema Sport?
Also Sport meint ja im Allgemeinen eine sportliche Betätigung in einem Verein. Ja, sage ich mal, nenne ich es mal so. Verein, Mannschaftssport, aber auch Solosport, der Einzelkämpfer oder der Sport, der eben dann vonstatten geht, wenn du nicht in einer Mannschaft bist. Beim Tennis ist es vielleicht so, oder beim Boxen kann man sagen, du bist da zwar auch in einem Verein, in einer Mannschaft, aber du musst den Kampf musst du ja gewinnen gegen andere. So, mein Sport ist schon seit sehr langer Zeit sozusagen der Bereich, wo ich, und da will ich ganz viele Leute beeinflussen, beweglich bleiben möchte, schnell sein möchte, weil an der Stelle auch, war noch nie ein Pumper. Ja, in Mannheim sagt man Bumba mit B und sonst mit P. Das habe ich noch nie gemocht, nie gemacht. Und ich habe in den letzten 20 Jahren mein Training so verändert, dass ich immer mehr zum Beweger, den Bereich, den gibt es an der Musik auch, Dynamik, Dehnung, ja, Stretching, dass ich das mitgenommen habe. Also das gehört mit zu meinem Konzept auch, dass man mit Eigenkörpergewicht schon seit Jahren arbeitet. Und das mache ich schon vor dem ganzen Trend. Habe ich schon multifunktional Übungen gemacht, Anfang der 2000er Jahre schon. Und mit den Kettlebells zum Beispiel arbeite ich seit Trainiererarbeit. Klingt immer so nach, er geht zur Arbeit, er geht zum Job. Trainiere ich mit den Kettlebells seit 2009, ja, und da gab es die noch gar nicht richtig. Und da habe ich das quasi kennengelernt, ja, das ist eine sehr flexible Übung, wo man die Technik, wie auch in der Musik, beim Schlagzeugspielen, wo man die Technik beachten muss, Handgelenke oder Kampfsport, wie man das macht, wann man die Faust schließt, dann parallel dazu, was mache ich am Schlagzeug, halte ich den Stock fest? Ja, aber nicht beim Schlagen. Aha, oh. Beim Boxen ist es ja umgekehrt. Du lässt die Hand locker, die hat zwar die Form, aber du schließt erst die Hand beim Schlagen. Also wenn wir jetzt vom Sportschlagen reden. Und beim Schlagzeugspielen ist es definitiv anders. Du kannst nicht die Hände irgendwie zumachen, greifen und und irgendwie meinen, du könntest da eine Show spielen. Geht ja nicht, du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. So, und das ist eine Sache, die ich verbunden habe. Und dafür bin ich auch bekannt. Es gibt ja auch einen Kollege, ich glaube, der heißt Flo Fuchs oder so. Mhm, Flo Fuchs. Ja, und klar, wir haben es schon vor ein paar Jahren mal geschrieben, er hat eine Schule gemacht, ich nicht. Da bin ich ja gerade dabei mit dem Fit for Drums, glaube ich, gell?
Ja, genau.
War so sehr. Ja. Ich habe ein gutes Gedächtnis für mein zartes Alter. Und dann dachte ich mir, hey, das mache ich ja schon länger, wie der alt ist, sozusagen. Und ich finde es aber toll, dass es Leute gibt, die immer mehr darauf kommen, einfach das zu tun, ja, den sogenannten Sport zu machen, also für sich, für das Instrument. Und jetzt kommt noch ein zusätzlicher Aspekt, nämlich die Sache mit der Ernährung. Das heißt, das fließt dann alles miteinander. Das fließt dann alles, wie sagt man das auf Deutsch? Es fließt ein, es ist zusammen, die Ernährung, und der Sport, die Bewegung, ob man das jetzt mit Bändern macht oder ob man in einem Fitnessstudio dann mal wieder sein Sportprogramm macht, ob das jetzt mit dem App ist. Ich finde das alles völlig in Ordnung, wenn man sagt, hier, ich habe da ein Abo abgeschlossen, ich habe da meinen Kopfhörer hier drin oder ich mache meine Tabata, 40 Sekunden, 20 Sekunden Pause. Ich mache da meine multifunktional, meine Crossfit-Einheiten aus Übungen, ne, mit meinem Körpergewicht. Und Und genau, Noah Fürbringer. Ich habe den Noah kennengelernt. Ja, da hat er mich angeguckt im Fitnesscenter und hat zu mir gesagt, wir werden uns noch kennenlernen. Und da dachte ich, Alter, das macht er nicht schlecht. Da hat er seine gekrabbelten Liegestütze gemacht auf dem Boden und nicht mit schweren Eisen trainiert. So habe ich Noah kennengelernt zum Beispiel. Mhm. Und dann wusste ich erst, dass der angenommen wurde an der Propaganda. Ich weiß auch nicht, warum. Nee, und das war echt super. Doch, gut, schaut er aus. Mario Meruna auch, ein Student aus Österreich. Der sieht aus wie ein Stein gemeißelt. Und so gibt es ein paar Leute einfach, die jetzt schon wissen, dass es, weil wir eben zu viel sitzen, nicht alle, aber viele sitzen unheimlich viel und dann tut der Rücken weh. Und das ist ein Grund für mich, das eben weiterzumachen und auch den Unterricht weiter, den Kurs weiterzugeben an der Popakademie auch, weil es viele 20-jährige Studierende gibt, die dann zu mir kommen, der Hinter tut weh, aber eine gelinke Pobacke, was ist denn das? Und das zieht in Arm vorne und da habe ich einen Ganglion, ja, oben dann, wenn ich das Handgelenk so mache, die Mädels und Jungs, die sind Anfang 20, was ist denn da los? Mhm. Oder das hinten irgendwie im Halswirbelbereich der sogenannte Prominente, kennst du den? Mhm. Der siebte Halswirbel, der sogenannte Witwenbuckel, ja. Dass sowas gibt bei jungen Leuten, dass die einen Buckel hinten haben, warum auch immer. Schulter ist nicht richtig ausgebildet, die ist vernachlässigt. Ja, die haben eine Figur vielleicht oder eine Körperhaltung wie eine resignierte ältere Person. Also das kann ja wahr sein. Dann müssen sie was machen. Ich weiß, du hast schon recht, ich muss was machen, denn es tut schon wieder weh. Deswegen, damit es nicht erst irgendwann weh tut, macht man gleich etwas. Und macht es dann jeden Tag, vielleicht auch noch eine Viertelstunde, das reicht vollkommen. Muss ja nicht in irgendeinen Studios eintreten, jetzt heute sowieso nicht mehr. Das kannst du zu Hause machen, in der WG, im Gang, mein Gott, das reicht vollkommen. Und das ist so mein Ding, wo ich die Leute motiviere. Auch ich selbst bin durch den Ido Portal zum Beispiel, Ido, das ist ein Movement-Spezialist, ein ganz krasser Typ. Auch gibt's ganz tolle Geschichten von ihm. Nicht alle sind für mich auch nachvollziehbar, weil das kann er machen. Das ist mir zu arg oder dass er mit der Bewegung echt ganz krasse Dinge tut und die auch überspannt und immer ganz exzessiv ist. Das mache ich besser nicht. Ido Portal oder eben auch Wim Hof mit seiner, kannst du ja wahrscheinlich schon seit Jahren mit seiner Atemtechnik, wo er da hyperventiliert und diese Kältetechnik, wo er sagt, the cold, das, was ich praktiziere, die Kälte, Benny Greb auch, ne? Ich habe ihn gesehen da vor einem Jahr schon, dachte ich, der ist mal wieder einen Schritt voraus, da war er in der Eisbadewanne und hat ein Bild gemacht. Wie der Anthony Joshua, der Boxer aus England, der war auch in der Eisbadewanne. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Aber das sind so Dinge, das fließt alles bei mir in den sogenannten Sport, in diesem Movement, den Bewegungsbereich mit ein.
Okay, aber man kann sagen, schon auch speziell die Physis für dein Spiel, oder?
Ja, richtig.
Um da nicht beeinträchtigt zu sein, ja. Und da Vorteile
Hüfte.
Zu haben.
Weißt du, die Hüfte, jetzt guck dir mal den Gergo Bolay an, der sieht nicht aus, als würde er jeden Tag 4,5 Stunden Crossfit machen und dann noch Seil springen, der kann sich so schnell bewegen, ja, im Oberkörper ans dritte Stand. Ich habe auch 3 Standpumps, aber ich sag mal, auf hier mit meinem Dialekt alter Schlappe, ja, also mein lieber Freund, da geht aber was, ne? Der ist mit der Schulter, mit dem Arm so schnell auf seinem 18er Stand rum, das ist wie erwatschen, ne? Und ich habe ihn ja entdeckt, weit vor anderen, weil wir auch in Jugoslawien eine Tour gemacht haben und im Anschluss in Ungarn waren. Und da hat man mich vorgewarnt vor einem, der Gott sei Dank noch total verpeilt ist, aber er heißt Gergely Bolay. Ich konnte den Namen sofort nicht aussprechen. Und irgendwie, ja, Tribal Tech würde ihn buchen. Sag ich, ach ja, aber ich kenne den nicht und so. Und dann habe ich 2007, 2008 von ihm Aufnahmen bekommen über 2, 3 Ecken vom Kaltenegger-Trio und so. Und dann geht er ja ab wie Schmitzkatz. Ne? Wahnsinn. Ja, und das Wahnsinn. Ist so ein Beispiel dafür, wie schnell der ist, präzise, schnell einfach. Und er sieht nicht eben, um das nochmal zu wiederholen, nicht aus, als würde er auf dem Fahrrad sitzen und irgendwie, was ich meine, ja, sein Ergometer, sein Konditionstraining machen. Und der ist flott und schnell. Und finde es Wahnsinn, sage ich immer, guckt euch das an, ihr müsst beweglich sein. Deswegen gibt es für mich aus dem Boxen ganz viele Übungen, die Seitwärtshaken, Uppercuts, Aufwärtshaken, wo man dann mit dem Körper mitgehen muss. Du siehst es jetzt, aber die Leute hören ja nur, was ich sage. Und das kann man, das lasse ich mit einfließen. Ich gebe ja auch Online-Kurse in der Hinsicht. Kann ich das mal an der Stelle sagen, dass es sowas gibt und dass ich das jetzt auch mal unabhängig von der Pop-Akademie nochmal wirklich richtig professionell aufziehen möchte, auch ohne Lizenz. Ich kann das. Und weil es tut ja keiner weh, ist ja keiner bei mir. Es geht ja nur um online, kann ich das machen. Und das ist ganz toll, weil die Handgelenke, die Ellenbogen, ja, mit den Schleimbeuteln, ist alles total wichtig, dass man das im Hinblick auf was weiß ich, man wird jetzt älter, man ist 20, wird dann 30, sagen wir okay, dass es da keine Probleme gibt, mache ich diese und jene Übungen und ganz viel Stretching-Geschichten oder auch durch das Schattenboxen, was man machen kann, hat man dann eben gewisse Flexibilität in den Unterarmen oder in der Schulter. Ganz wichtig, die Schulter, diese, das ist ein wahnsinnskomplexes, ja, Gelenk, das sieht ja aus wie eine Autobahnkreisel, das ist brutal. Und um da keine Schmerzen zu bekommen, habe ich auch ganz tolle Übungen. Deswegen bin ich, weiß ich schon, im nächsten Leben werde ich auch Physiotherapeut, das weiß ich jetzt schon. Weil mich die Sache so, die Physis auch sehr interessiert, eben ganz speziell in Bezug auf Schlagzeugspielen.
Okay. Gut, haben wir das auch. Dann musst du jetzt, wie alle meine Gäste, musst oder darfst, durch so ein paar Kategorien durch. Ich spiele dir mal kurz einen kleinen Trailer ein.
Okay. Ja, den sind halt bereit.
Na, wer hat's getrommelt?
Klar hat's Phil Collins.
Ja, das wäre jetzt natürlich viel zu einfach gewesen. Das ist nur der Kategorie Trailer gewesen. Ich spiele dir jetzt einen Song ein, den hören wir uns mal eben an und dann bin ich gespannt, ob du weißt, wer den getrommelt hat. Song ist bekannt?
Ich habe ihn gehört. Der muss bekannt sein, sonst hättest du ihn mir nicht vorgespielt. Verdammt, komme ich drauf. Bam, 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 bam.
Also wenn du willst, kann ich dir verraten, was es ist. Ja. Ich verrate und du musst raten, wer es getrommelt hat. Das ist die Titelmelodie von Alf.
Ah, Alf. War es wie Nicola Jutta?
You win.
Sehr gut.
Genau. Das war sehr gut.
Genau. Titelmelodie von Alf, getrommelt von Willi Colaiuta.
In welchem Jahr war das?
Ja, jetzt erwischst du mich. Müsste ich nachrecherchieren, aber in den Shownotes werde ich mal recherchieren.
Okay.
Es müsste, ich würde jetzt mal sagen, Anfang 90er gewesen sein.
Okay.
Aber
die Openheit, die hat es verraten ein bisschen.
Ja, und vielleicht ein bisschen das Ridebacken dann später.
Das Ridebacken, also, genau. Ja.
Auf jeden Fall ein geiler Song, ne? Für eine Fernsehserie. Also sehr cool. Ja. Okay, dann die nächste kleine Kategorie. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest? In welches Jahrzehnt würdest du gerne zurückreisen? Also das kann auch vor deiner Zeit sein, völlig freie Wahl, wenn du dir frei ein Jahrzehnt aussuchen könntest.
70er.
Okay, mit welcher Begründung?
Die Anfänge bzw. der Ursprung der Fusion-Musik.
Mhm. Spezielle Favoriten, die du da für dich sofort dann im Ohr hast?
Ja, sofort. Das ist Mahavishnu Orchester. Herbie Hancock hat er angefangen, Billy Cobham hat er angefangen, der hat bei Mahavishnu auch gespielt, die 70er, ganz klar, die 70er Jahre.
Okay, und was wäre, wenn du nur noch einen Song für den Rest deines Lebens hören könntest? Welcher wäre das?
Oh Gott, ein Song.
Ja, den so oft du willst, aber nur noch diesen einen.
Okay, ein Song, das ist gut. Mensch, die Frage könnte ich gestellt haben. So, ein Song daraus. So, jetzt habe ich es tatsächlich. Ich würde tatsächlich. Ach Gott, wenn ich dann. Ja, ich muss sagen, also ich nehme einen Song mit und das ist für mich von Billy Cobham Stratus. Das ist der Song, der mich veranlasst hat. Das muss ich auch machen. Die körperliche Statur fehlte mir noch damals, aber ich habe dann ordentlich nachgelegt, weil der auch so kräftig, so muskulös war. Stratus, was wir gerade mit Pistols aufgenommen haben, neu.
Okay. Ja. Ja, cool. Dann die letzte Kategorie. Fünf Quickies mit Bo. Fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Also, was ist für dich das eine Drumbook, das eine Schlagzeuglehrbuch, wo du findest, das muss man eigentlich in seinem Rucksack haben und das muss man mal gemacht haben?
Kurze Antwort, ohne zu überlegen. Ich habe nicht überlegt, Bo, du hast geguckt eben. Das ist von Gary Chaffee. Sind das eigentlich die Patterns? Das sind ja vier Stück, aber soll ich ein Album nennen oder ein?
Nimm mal eine Ausgabe, ja?
Eine Ausgabe Time Function mit dem Linear Phrasing drin von, Achtung, jetzt kommt's, von 1976 veröffentlicht.
Okay. Was ist für dich die eine Trommel, deine absolute Lieblingstrommel? Also, wenn du jetzt sagst, eine Snare, aber dann speziell welche? Ohne welche Trommel würdest du nicht mehr trommeln wollen?
Also die Trommel, die mir ans Herz gewachsen ist, ohne die ich nicht auskommen möchte, ist eine Pearl Snare, die sonst niemand hat, glaube ich, außer ich. Eine Pearl Snare, ich klinge jetzt irgendwie arrogant, ist aber nicht. Eine Pearl Snare, die ist Solid Maple, ja. Und zwar hat die Messing-Hardware, die ist aus den 90ern und die wurde ein paar Mal gebaut und wegen zu geringer Nachfrage nicht mehr. 6,5x14 Solid Maple in der Farbe Amber, also Honigfarbe, Holzmaserung. Der Wahnsinn.
Okay. Was ist für dich das eine Tool oder die eine App, das eine Equipment-Gimmick, auch hier die eine Software, wo du sagst, das macht mein Leben so leicht, das sollte eigentlich jeder auch haben.
Ja, das ist tatsächlich, wir sprechen von einer Art Metronom, das eigentlich gar kein Metronom ist, das ist der Time Guru. Mhm. Time Guru erkennt man an dem Emoji von Yin und Yang. Damit kann man Klaven programmieren. Das möchte ich nicht missen. Ganz tolle App.
Okay. Nächste Frage. Kann ich mir jetzt, glaube ich, schon fast die Antwort denken, aber ich frage es trotzdem. Was ist für dich der eine Lieblingsdrummer, ohne den du vielleicht nicht spielen würdest, der dich initial inspiriert hat?
Das war ausschließlich Billy Cobham. Jetzt mache ich Klammer ganz schnell auf, weil ich darf nur eine Antwort von mir geben und dann natürlich Dennis Chambers, der hat ihn ja abgelöst, ne? Wie der junge Tyson damals, genau, aber Billy Cobham war der Erste und war für mich die Inspiration, Musik und Schlagzeug zu spielen, ganz klar.
Okay, hatte ich mir gedacht, kam ja jetzt schon vielfach der Name. Ja. Was ist für dich die eine Empfehlung, die du jungen Drummern, die jetzt vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen, mit auf den Weg geben möchtest?
So, meine Empfehlung ist, dass sie beim Üben beim Musizieren, beim Proben meine ich, beim Üben, das Wort muss weglassen, dass sie sich entscheiden, wenn sie ein Musikinstrument machen, wie zum Beispiel Schlagzeug, dass sie gerne üben, motiviert üben, auch wenn es eine gewisse Disziplin verlangt, dass man Dinge gern übt, dass man sagt, wow, ja, sag ich mal, ja, jetzt übe ich das Rudiment, meine Rudiments, wow, jetzt kann ich ein paar Playlongs üben. Das hatten wir ja früher nicht, also ich. Und dass sie mit Lust üben, wirklich, auch wenn es mal ein paar Hänger gibt, das gibt's bei jedem von uns ja auch, aber dass sie dranbleiben, dass es keine Arbeit ist. Arbeit ist was anderes. Ein Umzug ist eine Arbeit, ja. Oder das zum Gig fahren, das haben wir ja wieder bald, glaube ich, fest dran, das ist Arbeit. Oder Aufbauen ist Arbeit. Soundcheck, naja, da geht dann der Spaß langsam los, aber beim Üben sollte man Spaß haben und ich kann's nicht hören, wenn man sagt, ja, ich muss auch mal wieder üben. Ach Gott, ja, gell, du hast damit kein Problem, sag ich, du, üb doch jetzt. Mach's genau jetzt. Ah nee, jetzt ist mir's zu spät und ich muss noch einkaufen, sag ich, dann lass es doch. Also üben mit Spaß, mit Begeisterung, ohne Geist, also mit Leidenschaft, mit Lust, inspiriert sein, sich inspirieren und nicht auf Instagram und Zuckerberg und Co. rumhängen. Mach das nicht. YouTube ist auch nicht viel besser, sondern man geht in den Proberaum, man ist schon inspiriert, man muss sich dann nicht noch irgendwie Futter holen von Social Media, sondern man hat sich ja was vorgenommen zu üben oder mit seinem Coach, mit seinem Trainer, Lehrer abgesprochen und dann schlägt man ein Buch auf, auch wenn es jetzt auf dem iPad ist, das imaginäre Buch, und jetzt übe ich das mal und man soll einfach inspiriert sein, mit eigener Fantasie mal eigene Rhythmen kreieren, ohne dass einem der Ronald Booner im Nacken sitzt oder andere oder Billy Koppelmeister, das betrifft ja mich ganz genauso. Man darf da nicht so viel auf sich laden von all denen, die da schon fertig ausgebildet mitten im Leben stehen oder vielleicht gar nicht mehr lang zu leben haben, weil sie schon über 70 sind. Und da deswegen man nicht mit Last üben, sondern befreit üben, inspiriert sein, kreativ sein, viele Sachen aufschreiben, Spaß haben und sich das nicht aufdrücken. Man müsse jetzt 4-5 Stunden üben wie der und der. Sag ich, na, dann habe ich halt 2 Stunden geübt mit Spaß. Das ist es.
Okay, ja. Vielen Dank. Dann war es das jetzt von meiner Seite aus. Wenn du möchtest, hättest du jetzt die Gelegenheit, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Wenn du noch auf ein paar Projekte hinweisen möchtest, die für dich jetzt so anstehen in naher Zukunft, dann dürftest du jetzt die eigene Werbetrommel rühren.
Die eigene Werbetrommel? Die Werbetrommel, ja, wenn es die noch gäbe. Es gibt ja gar keine Trommel mehr für die Werbung. Ne? Früher gab es das alles, gab es alle Trommel. Nein, ich weiß ja, wie du das meinst und was ich ankündigen möchte, was ja schon zum Teil zumindest in der Sortierung geschehen ist, nach über 30 Jahren des Notenschreibens und Aufzeichnens, das mache ich immer und für jedes kleine Element, für jede kleinste Idee schreibe ich dann Sachen auf. Da wird es eine Schule geben, also eine Papier, wie sagt man das, eine Schlagzeugschule. Es gibt ja schon ganz, ganz tolle. Man sagt immer, es gibt zu viel. Nein, gibt es nicht. Es kann nicht zu viele Schulen geben. Es gibt zu viele Autos und zu viele E-Roller. Die ignoriere ich ja. Das heißt, in eigener Sache werde ich eine, sozusagen Zeit meines Lebens, ne, werde ich eine Schlagzeugschule rausbringen. Mein einziges Problem wird sein, nicht so viel reinzupacken. Ja, die dicken Telefonbücher, die Zeit der dicken Schulen, das kann ich nicht bringen. Ich habe sehr viel Material und ich werde von meinen tollen Schülern und Studenten auch schon bedroht. Wenn du das nicht machst, dann machen wir das. So. Es soll angeblich ein gutes Material sein und da freue ich mich, dass ich da auch die Kurve kriege und dann mal zum Abschluss komme. Und das ist so die Werbung in eigener Sache. Und mit den Pistols, das ist das Nächste, soll es dieses Jahr ein neues Album geben. Leider Gottes wird Kolumbien bzw. Brasilien dieses Jahr, glaube ich, nicht dran, dass es was wird. das war ja schon 2019, wurde es ja aufs Jahr, auf das Erfolgsjahr 2020 verlegt und hat nicht stattgefunden. Das wäre so eine andere Sache, die dann noch finanziert werden soll von Seiten vom Kulturetat da in Brasilien. Ja, das wäre so etwas vielleicht für 2022. Aber erstmal das Album von Jazz Pistols und eben dann die Schule und natürlich Content auf Instagram beziehungsweise auf YouTube posten. Das mache ich, da muss ich auch mal ordentlich Gas geben. Da habe ich zur Genüge schon aufgenommen. Und ja, allen voran auf jeden Fall mit der Titel, mit der Überschrift Nichts für Umme rauszugeben. Ganz klar, das muss Geld kosten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ist alles bezahlbar. Und ich gebe auch sehr gerne Geld aus. Ich mag auch nichts mehr für Umme haben. Irgendwie kann ich mal das Gier oder Tut haben, sondern das wird alles dieses Jahr passieren. Und da freue ich mich sehr drauf.
Okay, und wenn man da was in Erfahrung bringen will, kann man dir wahrscheinlich einfach bei Instagram, Facebook und die üblichen Kanäle folgen. Und wenn es von Pistols was Neues gibt, da auf der Homepage, dann würde ich diese Kanäle von dir in den Shownotes hier zu der Folge verlinken. Und dann können die Leute da gucken.
Ja, okay. Genau so. Ich finde es auch ganz toll, was du da gerade machst sozusagen. Also schon die ganze Zeit. Das sieht auch toll aus mit diesem Startbild auch. Ja, das hat was auch. Es hat was... auch sowas Cartoon-mäßiges. Und es gefällt mir gut, dass es nicht einfach nur ein Haufen Text ist, weil ich mag nicht so viel lesen. Und das sehr gut. Das haben schon ein paar gesagt, die das dann gesehen haben. Du, sag mal, du hast von dem erzählt. Das ist recht auch gut, was der so gemacht hat. Also du, was der bislang so gemacht hat. Und wann machst du denn das? Und die anderen Sachen waren auch sehr gut. Hat man mir jetzt berichtet. Von dir.
Vielen Dank. Höre ich gerne natürlich. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super interessant und hoffe natürlich, dass wir uns dann dieses Jahr nochmal persönlich treffen können.
Ja.
Aber sag jetzt an dieser Stelle erstmal vielen Dank für deine Zeit und ja, alles Gute auf jeden Fall.
Ja. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Ciao. Ciao.
Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit Alles Bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.